So, Hallöchen.
Hi, Bild wäre noch ganz gut.
Ja, Moment.
Entschuldigung, ich weiß ja nicht, was du tust. Ich sehe
Ich
nichts.
muss ja, ja erstmal die ganzen anderen Dingsies wegschalten, dich darüber schubsen, die ganzen Bodies an eine Rennerei kriegen, auf die Sabrina in groß schalten, die E-Mails ausmachen. Sorry, ich bin ein bisschen spät dran.
Alles gut. Ich bin noch nicht geflüchtet.
So, jetzt. Guten Tag.
Guten Tag.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Kapitel 25, Blütenblätter im Sturm. Und wir sind wieder bei Simon und Aditu.
Ja.
Tja.
Und Schend.
Und Schend, genau. Verlassen haben wir Simon ja als in Kapitel 22, als er quasi zu lebenslänglich verurteilt wurde.
Nein, lebenslang. Nicht lebenslänglich, lebenslang. Das ist ja nur mal ein Unterschied. Ne? Ja, wobei Sabrina ja gleich gesagt hat, sie glaubt ja nicht, dass der da so auf ewig bleiben wird. Wir sind auch erst irgendwie im Buch 2 von 4. Ja, gucken wir mal, wie er sich da. Im Moment sind wir jedenfalls noch in Jao Etinukai. Simon spielt mit Ali Tuschent und Simon ist genervt. Das ist nämlich ein doofes Spiel, findet er.
Ja, weiß halt nicht, ob es gewinnen geht. Ich glaube, es geht eher darum, warum man dieses Spiel spielt. Ja, ich denke, um irgendwo zusammen zu sein, Gesellschaft zu haben, Theorien oder das ein oder andere auszutesten, die Logik auszutesten, keine Ahnung. Was macht man, wenn man eh unsterblich ist? Da geht es ja nicht nur ums Gewinnen, glaube ich.
So, das ist das. Ich glaube, also tatsächlich, um es mal so auf ganz platt auf einen Nenner zu bringen, man spielt Schend, um Zeit totzuschlagen, die man ja in Massen hat. Mein Gott, wie fürchterlich. Also ja, man denkt ja dann immer, man möchte gerne ewig leben. Ja, es hat sicherlich seine Vorteile. Oder langlebiger sein als wir, in Anführungszeichen, Menschen mit unseren, keine Ahnung, wie viel im Durchschnitt 85 Jahren, die wir da so leben. Aber nun ja, als Sithi in Jao Etinukai stelle ich mir das ziemlich langweilig vor. Ist so ähnlich wie Engel. Jauchzen und frohlocken den ganzen Tag. Und das bis in alle Ewigkeit. Ihr habt das jetzt nicht gehört, aber Sabrina ist gerade vor Lachen fast vom Sofa gefallen.
Ja, das ist die Vorstellung an sich. Ich sehe gerade so die. Ja, wobei es ist gar nicht mehr so abwegig, ihre Haare zupfen. Ich würde ihr.
Ah, zu den Haaren kommen wir aber gleich auch noch mal.
Harfe, nicht Haare. Aber ja, auch die Haare kommen. Wallende Gewänder oder so, die im Wind wehen.
Wobei die Sithi ja deutlich unzüchtiger angezogen sind als die Engelchen, ne? Das müssen wir ja dann doch mal so der Ordnung halber sagen. Simon ist ja auch nach wie vor.
Unzüchtig, hast du schön gesagt.
Ja, ne? Das ist nicht süß. Ja. Ich lese zurzeit den dritten Teil vom Reich der Vampire. Da geht es überhaupt nicht unzüchtig zu. Das ist. Ich reiß mich gerade auf allen Enden irgendwie zusammen und versuche gerade irgendwie von der einen Geschichte in die andere wieder reinzukommen. Also, zurück zu unserem Schendspiel. Ich hatte ja schon mal gesagt, oder schon mehrfach wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor wie eine Mischung aus Go und Schach. Wie das denn nun wirklich letzten Endes so abläuft, hätten wir Ted vielleicht irgendwie auch mal fragen können.
Kannst du ja aufschreiben fürs nächste Interview.
Ach, naja, gut. Ach so, ja, genau. The Splinter Sun hat ein Cover gekriegt. Für diejenigen von euch, die sich das mal gerne angucken möchten. Marius hat ein Bild auf dem Discord gesurft. Nein, auf dem Discord-Server gepostet. Oh Gott, das wird heute eine ganz komische Folge, glaube ich. Ich komme auch von, keine Ahnung, vom Hundertsten ins Tausendste und wieder zurück.
Macht ja nichts. Das Kapitel geht ja eh nicht viel her.
Das Cover gefällt mir jedenfalls sehr gut. Man darf gespannt sein. Also 6. Oktober, ne? Kommt eine Splinter Sun auf Englisch. So, jetzt zurück nach, ja, Splinter Sun spielt auch in Ostenart. Zurück zu
Simon.
Kapitel 25, Blütenblätter im Sturm. Ja, Entschuldigung.
Alles gut.
Vielleicht solltest du jetzt mal was erzählen. Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen von der Rolle.
Ja, die beiden spielen Shent. Simon macht es gar keinen Spaß, weil er den Sinn des Spiels ja selber nicht begreift. Vielleicht braucht er da einfach noch ein paar Jahre, bis ihm dann so langweilig in Jaoui-Tino-KI ist, dass ihm das sogar das Spaß macht. Wobei ich glaube, er ist jetzt schon auf einem guten Weg dahin, weil so viel Kontakt hat er ja sonst nicht. Hat jetzt aber so selber den Eindruck, dass er bei Aditu unerwünscht ist und lässt auch sie wieder alleine und wandert da so durch die Gegend. Wir erfahren auch, dass seinen ersten Fluchtversuch hat er nach 3 Tagen unternommen.
Und fand das ganz, ganz, ganz cool, dass er so lange gewartet hat. 3 ganze Tage, bis er sich denn dann aufgemacht hat, um doch mal wegzulaufen. Ja. Ich bin ja selber jemand, der dieses Wort mit G, Geduld, auch nicht unbedingt so reichlich mitbekommen hat. Ich hätte mich da auch schon sehr für auf die Finger setzen müssen für 3 Tage, um auf sowas zu warten. Ich bin ja immer so jemand, wenn ich das will, dann will ich das jetzt sofort. Ja, aber ja, genau, dieser Weglaufversuch. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Das ist ja ein Podcast, lebt ja von uns beiden. Er ist auf jeden Fall, hat sich den Weg anscheinend genau gemerkt, geht jetzt diesen Weg wieder zurück. Es werden auch nochmal diese Banner erwähnt, die er schon beim Hinlaufen gesehen hat, wo er sich selber überlegt, was für eine Geschichte die erzählen sollen.
Weitere Einzelheiten und in den Teppich eingewebte Zeichen deuteten darauf hin, dass Streit und Leid nicht in der zerstörten Heimat zurückgeblieben waren. Nur mal so fürs Protokoll. Denn, ne, ja, da sind sie ja alle aus dem Garten gekommen, die Sithi und die Nornen und die Tinukedaya.
Aber er kommt selber auf die Idee, dass das die Ankunft der Sithi in Ostenart darstellen könnte.
Ja, ja, ja. Mhm. Aber das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon vermutet, ne?
Das war ja, genau, das war ja meine Vermutung. Ja, also macht sich auf den Weg, läuft und läuft und läuft und läuft gefühlt viel, viel länger, als sie reinwärts gebraucht haben. Und überraschenderweise findet er den Ausgang nicht. Wo ich mir gedacht habe, ja, genau, so wie du reinkommst, kommst du bestimmt nicht so einfach wieder raus. Wir sind hier schließlich in Jaoui-Tino-KI und nicht irgendwo im Hochhorst. Also, dass das nicht so einfach geht, das habe ich schon vermutet.
Erste Frage, als er da jetzt, ist das beim ersten oder beim zweiten Mal, jedenfalls als er da dieses Haus mit dem Baum und der Lichtung und diese Eiche da mit der Tür und so gesehen hat, hattest du da schon eine Vermutung, was das sein könnte? Ja.
Ich habe mir schon irgendwie vermutet, dass da Amerasu wohnen könnte. Weil große alte Eiche, sie braucht dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Wände als irgendwelche Zeltplanen. Also ja. Ich dachte mir fast so, weil warum sollte es dann sonst irgendwie so offensichtlich erwähnt werden? Ich glaube, Yazira kommt da auch wieder an, bei den Schmetterlingen. Aber wie gesagt, nicht da, wo er eigentlich sein möchte, nämlich am Ausgang.
Er läuft und läuft und läuft immer in die gleiche Richtung und läuft den ganzen Tag und kommt dann anschließend wieder am Yazira an, der ja eigentlich quasi in der Mitte der Stadt ist. Was eigentlich quasi so viel heißt wie Jaoui-Tino-KI ist irgendwie, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, ein Planet für sich. Wenn du immer geradeaus gehst, kommst du wieder da an, wo du hergekommen bist. Und so ganz ohne weiteres kommt man da anscheinend nicht raus. Es gibt ja mehrere Zugänge, das haben wir ja gehört, als wir damals durch das Sommertor gegangen sind. Weil Aditu ja dann irgendwas erzählt hat von wegen, nein, nein, wenn das so und so gewesen wäre, hätten wir ja nicht das Sommertor, sondern das Regentor genommen. Es gibt also mindestens 2 Tore dahin. Aber Aditu hat ja auch was dabei in Anführungszeichen gesungen. Was das mit dem Singen und den Sidaya so auf sich hat, das klären wir vielleicht auch irgendwann nochmal eines Tages.
Ja, und wir hatten das ja schon so ähnlich, als es um die Niskis ging, die Kilper zur Ruhe singen können. Also es scheint schon so ein bisschen Magie mit im Spiel zu sein.
Ach Sabrina, du bist so gut. Das habe ich, glaube ich, erst beim 4. oder 5. Mal lesen begriffen. Aber naja, gut. Ich habe das ja auch anders gelesen als du. Ne?
Ja. Irgendwo müssen wir ja die Magie ein bisschen verstecken.
Ja, aber sie ist ja immer noch trotz allem sehr subtil. Das muss man ja dazu sagen. Und wir wissen ja auch, warum Ted da drauf bestanden hat, dass das so ist. Weil es ja ganz oft auch so ist, dass diese Magiesysteme irgendwie lückenhaft sind, die sich da irgendwelche anderen Autoren ausdenken, so nach dem Motto, ja, aber sie können doch eigentlich zaubern, warum tun sie es denn dann nicht? Und das wäre ja auch alles dann viel zu einfach. Kann man mir eigentlich folgen oder rede ich heute so, höre ich mich von außen so wirr an, wie ich mich innen fühle? Weil irgendwie,
nö, bis jetzt macht keine Ahnung.
Okay, gut. Wenn ich anfange, wirr zu reden, dann schneid mir das Wort ab, bitte. So, gut. Aber, also Simon steht wieder am Yazira. Es sind immer noch die Schmetterlinge da. Da kommen wir nämlich gleich auch nochmal zu. Und, ja. Simon ist erstmal etwas desillusioniert.
Es war ja so mehr so weniger seine Erinnerung an seinen Fluchtversuch. Weil inzwischen ist er ja, glaube ich, locker 2 Wochen schon in Jao Itinukai.
Stell dir das mal vor, 2 Wochen. Kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet, keine Bücher, kein gar nichts. Ich würde sterben. Ich würde durchdrehen.
Kein Strickzeug.
Also wirklich nichts. Was machst du denn dann da?
Nur Shen spielen. Ja, super. Den Grillen beim Zirpen zuhören.
Dann musst du ja auch noch einen Gegner haben, also jemanden, der mit dir spielt. Du hast ja noch nicht mal sowas wie einen Schachcomputer oder so. Brauchst ja immer noch, bist ja noch immer auf jemand anders angewiesen. Oh Gott, wie fürchterlich. Menschen, nein, Sisi, aber ist wahrscheinlich so ähnlich. Ja, Entschuldigung.
Jedenfalls erfahren wir auch, dass Jiriki ihn aufgenommen hat. Also bei Aditu war er nur zu Besuch und bei Jiriki wohnt er. Verbringt dann meistens auch die Abende mit ihm. Lauscht wortwörtlich abends den Grillen beim Zirpen, weil was machst du sonst abends? Kein Fernsehen, kein Buch. Sitzt in der Gegend rum und hörst dem der Umgebung zu. Was Ordentliches zu essen gibt's auch nicht. Nein, also für Simon nichts Ordentliches zu essen, sagen wir so. Ich möchte sonst niemanden zu nahe treten, wie er sein Essen aussucht. Aber Simon ist ohne Fleisch nicht glücklich.
Ted versteht es mal wieder großartig, finde ich, dass auch dem Leser hierbei klar wird, wie langweilig das ist.
Auf vielen Seiten Langeweile auszudrücken.
Aber tatsächlich ist das wieder so eins von diesen Kapiteln, wo ich immer denke, ja, wir haben es verstanden. Ist gut, kommt zur Sache.
Aber Jiriki macht es.
Ehrlich gesagt, ist auch so ein bisschen immer eins von diesen Kapiteln, die ich eher so quer lese. Ich habe es dann halt jetzt mal wieder ordentlich gelesen, ja. So, Entschuldigung, was hattest du?
Aber er hat es ohne schöne Stelle, aber die kommt erst später. Jiriki macht sich Sorgen, weil er macht sich auch über diesen ganzen Winter Sorgen und dass das halt vielleicht doch noch mit zu den Sisi übergreifen könnte. Und ja, aber bis so Sisi sich überzeugen lassen, dann kann das schon Wochen, Monate, Jahre dauern und die hat Simon halt einfach nicht. Aber er sagt halt auch, irgendwie glaubt er, es wird doch noch schneller entschieden, als sie denken, weil die Schmetterlinge sind noch da. Und die sind irgendwie nur da, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen.
Ja, das ist das einzig Positive, was Jiriki dem Simon im Moment so ein bisschen mitgeben kann. Und ja, mal ehrlich, also für uns heutzutage sind 14 Tage so nach dem Motto, ist ja nix. Das ist immer so der Zeitraum zwischen 2 Podcast-Aufnahmen und ich stehe dann sonntags immer da und denke, wie schon wieder? Nicht, dass ich das nicht gerne mache, sondern weil die Zeit halt so schnell rast. Wir haben, bevor wir vorhin angefangen haben aufzunehmen, auch besprochen, so nach dem Motto, wir sind jetzt schon quasi am Ende von Staffel 2. Wann um Himmels Willen ist das denn bitte passiert? Aber wenn man sich zurückerinnert, als man selber noch Kind oder Schrägstrich auch Jugendlicher war, da kamen einem 14 Tage ja auch schon vor wie das Ende der Zeiten. Also bis da 14 Tage rum waren, das konnte ja mal schon mal ewig dauern, ne?
Mhm. Und bei einem dieser Gespräche erzählt Simon auch Jiriki, dass er Amerasu in einem Spiegel gesehen hat. Also oder in dem Spiegel gesehen hat. Was Jiriki ein bisschen erstaunt, weil er sagt, das hätte er irgendwie auch nicht erwartet.
Ja, und die beiden klären dann auch ein bisschen auf, oder Simon sagt dann auch so nach dem Motto, ja, ich weiß, dass das verboten ist, ich sollte den Spiegel nicht benutzen. Und dann sagt Jiriki, du hättest den ruhig benutzen können, er hätte nur nicht damit gerechnet, dass überhaupt irgendwas passiert, außer halt im Falle, dass Simon um Hilfe bittet.
Ich weiß noch nicht so ganz, was Jiriki damit meint, dass Simon eine Bedrohung für sie wäre.
Ich suche gerade die Stelle, wo das steht.
Wie erstaunlich es ist, dass du sie in meinem Spiegel gesehen hast. Du bist eine Bedrohung für uns Menschenkind. Es ist auf jeden Fall, bringt mal ein bisschen Leben in die Bude, glaube ich. So ein bisschen wirken die sich hier auch so, als würden sie sich eigentlich am liebsten in nichts einmischen wollen, einfach nur ihre Ruhe haben, weiter Shen spielen wollen, in der Gegend rumgucken, Harfe zupfen und von sonst nichts wissen wollen, auch wenn es ihnen auf die Nase gebunden wird.
Ja, so ein bisschen dieses Bild von, du kennst dieses Bild mit den Affen, ne? Die sich die Ohren, die Augen und den Mund zuhalten, die da so nebeneinander sitzen, so... Ja, nach dem Motto, lasst uns doch mit dem Kram in Ruhe, uns interessiert das gar nicht. Da ist jetzt aber tatsächlich Jiriki auch auf dem Weg, weil er ja vorher auch schon erwähnt, ihr Sterblichen habt vielleicht recht und mein Volk irrt sich. Dieser Winter, der sich immer mehr ausbreitet, bedroht nicht nur allein die Königreiche der Sudhodaya, also der Sterblichen. Finde ich allerdings auch ziemlich logisch, weil auch Ineluki da halt involviert ist, dass da schon eventuell auch noch ein bisschen mehr hinterstecken könnte. Ja, so sieht's aus. Nein, und Jiriki findet es halt sehr erstaunlich, dass Simon was in diesem Spiegel sehen konnte. Und er findet das so erstaunlich, dass er auch sagt, dass er das Amarasu auf jeden Fall erzählen muss. Mhm. Und Simon gleich, oh ja, ich will mitkommen.
So einfach geht das nicht.
So einfach geht das nicht.
Da muss er schon eingeladen werden. Wir müssen uns hier schon an die höfischen Sitten halten.
Ja, also das ist auch wieder so ein Punkt, den ich in diesem Kapitel wird auch nochmal sehr, sehr deutlich, wie unterschiedlich Sisi und Menschen sind. Also auf den ersten Blick sind sie sicher sehr ähnlich, aber ihre Verhaltensweisen sind ja völlig unterschiedlich. Also ich bin da so eher bei Simon, so nach dem Motto, wenn ich jetzt schon ein bisschen alle Ewigkeit lebe, dann bin ich doch froh über jedes bisschen Aufregung, was ich habe. Während die Sisi mit ihrer Langlebigkeit tatsächlich dann auch, ja, um es mal freundlich zu formulieren, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Also dann muss erst eingeladen werden, dann wird da stundenlang oder tagelang oder vielleicht auch wochenlang drüber nachgedacht. Genauso wie Likimea und Shima Onari da auch ewige Zeiten eventuell noch darüber nachdenken, vielleicht das Urteil von Simon noch, ne, so.
Und
die haben einfach die Zeit, ja, aber...
Ja, aber das wundert mich trotzdem, also ja, sie haben die Zeit, aber irgendwann wird es einem doch mal langweilig, bei aller Liebe. Und da wundert es mich, dass sie ihn so komplett ignorieren, weil das ist ja jetzt dann so, kommen jetzt langsam so rüber, ja, Jiriki und Adito geben sich mit Simon ab, das sind aber auch die einzigen, also er stellt dann auch fest, er hat dann irgendwann, ja, ist er wohl Kiyo Shapo und Siyandi über den Weg gelaufen, also inzwischen sind wir schon bei Kurft hier 3 Wochen rum und läuft planlos durch die Gegend, aber die ignorieren ihn ja auch noch absichtlich. Er hat den Eindruck, dass sie, wie war es in der Art, wie sie beharrlich seinen Blick auswichen, bestärkte seinen Verdacht. Also, dass sie ihn wiedererkannt haben, aber absichtlich ignorieren. Also, da verstehe ich halt nicht, warum. Weil er keine abständigen Krankheiten.
Jein. Also, es ist tatsächlich, also um mal den großen Bogen zu schlagen, Kiyo Shapo und Siyandi sind die beiden Sisi, die Jiriki und Anai damals begleitet haben zum Urmsheim zusammen mit Sludik Binabik, Simon und Grimrik. So, und Anai und Grimrik sind ja beide dort ums Leben gekommen und Kiyu Shapu und Siyandi waren diejenigen, die Jiriki dann voraus nach Hause geschickt hat, während die anderen alle noch auf dem Sikihok gelandet sind. Nur um da eben gerade mal das große Ganze zu betrachten. So, und dann, ja, Aditu und Jiriki sind die einzigen, die sich mit Simon, wie du schon richtig gesagt hast, Mühe geben, sich mit ihm abgeben, ja. Andererseits wird er von vielen, oder den meisten, oder eigentlich quasi allen anderen Sisi in seinen Augen ignoriert. Aber auch das ist wieder einer dieser Punkte, bei der sich die kulturellen Gegebenheiten zwischen Sisi und Menschen unheimlich unterscheiden. Die Sisi legen halt sehr viel Wert darauf, dass die eigene Privatsphäre ist. Und bevor die sich miteinander unterhalten, die 6 ehrenvolle Gesänge des Ersuchens und hast du nicht gesehen, Ich glaube nicht, dass das Ignorieren ist, sondern eher so ein respektvolles Abwarten und auch tatsächlich, naja, der ist ja erst 3 Wochen hier. Das kommt unser einem vielleicht lang vor und für die ist das gerade mal so seit einer halben Stunde.
Ja, und was vielleicht auch noch so ein bisschen dazu kommt, ist, Simon hat ja selber den Eindruck, dass er für sie eher so auf der Niveaustufe eines Tieres steht. Ja, genau, eines Haustiers steht. Das passt eigentlich ganz gut. So gesehen ist er Jirikis und Aditus Haustier. Und warum sollten die anderen sich mit dem Haustier ihres verwandten Freunden sonst was abgeben? Ist ja deren Haustier. Geht mich ja nichts an. Ist mir ja egal. Okay, das klingt sogar relativ logisch.
Ja, und ich glaube nicht, dass das tatsächlich es ist ein Ignorieren, ja, aber im Sinne von, das ist eine bewusste Entscheidung. Weil es ist total schwierig, sich da in diese Sithi- und Nornenkultur reinzudenken. Das wird irgendwann mal besser, wenn wir uns in den Büchern befinden, in denen wir dann auch mal aus dem Blickwinkel sowohl der Sithi als auch der Nornen, also in die Köpfe von diesen Gruppen reinkommen. Das dauert allerdings noch tatsächlich bis zum Herz der verlorenen Dinge. Aber dann wird's, also das ist nach wie vor für mich das Gamechanger-Buch in dieser ganzen Serie, ist das Herz der verlorenen Dinge. Freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf und freue ich mich so drauf, dass ich jetzt auch gerade spontan Lust hätte, das Buch aus dem Regal zu ziehen und zu lesen.
Jetzt bleibst du erstmal hier.
Wirklich? Ja, gut. Aber dann, also in 2 Jahren so, ne? Dann. Wobei, ich habe ja, ach, das muss ich ja unbedingt noch erzählen, ne? Ich habe mir einen brennenden Mann gekauft. Yay! Frag bitte nicht, was das gekostet hat.
Das klingt so falsch. Der Satz klingt so falsch. Der Satz klingt so falsch.
Ich habe mir einen brennenden Mann gekauft. Ach, ja. Das Wetter. Okay, also ich habe mir das Buch Der brennende Mann gekauft. Zur Erklärung, das ist eine Kurzgeschichte, das ist so ein ganz kleines, schmales Bändchen. Das ist eigentlich das allererste, was nach diesen ersten 4 großen Büchern Austin Art Ted geschrieben hat. Da geht es auch schon so ein bisschen um die historische Vorgeschichte. Da geht es um König Sulis. Und dieses Buch, Büchlein, 100 Seiten, ist halt wirklich nicht viel. Gibt's nicht mehr zu kaufen. Es gibt in englischen Anthologien, glaube ich, noch Bücher, in denen das noch mit drin ist. Es gibt noch massigst CDs davon. Das wurde als Hörspiel eingesprochen. Das ist eine doppelte CD. Das ist auch nur CD, ist nicht MP3 oder so. Die kann man noch käuflich erwerben, aber als Buch ist es schwierig. Und ich habe mich mal ein bisschen auf die Lauer gelegt. Ich habe mir eins gekauft. Es war... Das Verhältnis zwischen Seiten und Geld war unübertroffen hoch, aber ich musste es haben. Es ging nicht anders. Als ich dann endlich eins gefunden habe, habe ich gedacht, so jetzt. Und wie wir das mit dem brennenden Mann dann machen werden, ob wir den auch in diesem Podcast besprechen werden oder ob ich dann nur einmal kurz erzählen werde, was da los gewesen ist, das sehen wir dann, wenn wir soweit sind, ob wir für Sabrina auch ein Exemplar irgendwie auftreiben können. Aber ich musste das haben. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich komme heute vom Hundertsten auf Tausendste.
Wird halt die Folge über den Gänger. Alles gut. Wir waren immer noch in Shaoichinokai.
Ach so, ja, immer noch. Immer noch. Ich dachte, das hätte sich jetzt irgendwas geändert.
Er läuft immer noch durch die Gegend. Stellt aber diesmal fest, dass er irgendwie sogar der Grenze irgendwie sogar näher kommt. Jetzt, wo er es gar nicht versucht hat. Scheint er dann doch mal zu machen. Also das fällt ihm selber auf, so, aha, also wenn ich nicht hinkommen will, komme ich hin.
Ja.
Das macht er nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Jetzt steht er diesmal aber irgendwo vor dem Birkenhain, glaube ich. Was?
Ja.
Und riecht Sachen, die er so hier eigentlich bisher nicht gerochen hat. Also das kommt ihm schon, also anscheinend, wenn er langweilig ist, dann schärft es anscheinend auch die Sinne, weil hast ja sonst nichts zu tun. Er denkt, glaube ich, auch an Dr. Morgenes, an alles Mögliche. Und ja, jetzt steht er da vor diesem Wäldchen oder Hain und unter anderem riecht er halt auch so
Rosen auf einer alten Steinmauer, Stallmist, Regen, der auf staubigen Boden prasselte, die salzige Würze vom Blut und ähnlich, aber keineswegs genau gleich, den Geruch von Meerwasser. Also das passt ja eigentlich so ganz und gar nicht zu Zhao Etinukai. Also die Rosen vielleicht doch noch, aber bei der Steinmauer wird schon schwierig. Und Stallmist ja schon gleich zweimal nicht. Also ich glaube, er hat so das Gefühl, er riecht so ein bisschen Heimat.
Wenn man dann noch berücksichtigt, dass der Geruchssinn tatsächlich etwas ist, was am engsten mit dem Unterbewussten verknüpft ist, dann wird das schon sehr spannend hier gerade. Mhm. Weil wir ja gerade diesen Punkt hatten, dass er da hingekommen ist, obwohl er gar nicht gemerkt hat, dass er da hingekommen ist. Und ja, die Schlüsse, die Simon dann daraus zieht, sind sehr interessant.
Welche meinst du?
Dass man an den Rand von Zhao Etinukai kommen kann, wenn man da gar nicht hin will.
Ja, das ist ja das, was ich auch gemeint habe. Also ja, es ist, auf den Trichter kommt er ja. Er will jetzt auch diesen Hang runter. Und ich mir gedacht habe, ob das jetzt funktioniert, wenn du da runter willst. Vor allen Dingen, weil ihn jetzt eine Sitha anspricht und sagt, du darfst da nicht hin.
Ja.
Unser Amor Simon ist allerdings von der Situation komplett überfordert, weil die noch weniger anhat als Aditu. Also ist, glaube ich, obenrum komplett nackt. Und stellt sich als Maje Saar vor. Und ich glaube, die scheint auch Aditu in gewissem Sinne ähnlich zu sehen.
Das ist allerdings aber eine Sache, von der ich glaube, dass das so ähnlich ist wie die Tatsache, dass für uns, ich sag mal, eurasischen Rassenmenschen, also die wir der eurasischen Rasse angehören, dass wir so fürchterliche Schwierigkeiten haben, Menschen auseinanderzuhalten, die aus dem asiatischen Raum kommen und umgekehrt. Das bist du einfach nicht gewohnt. Die erscheinen uns von ihrem Erscheinungsbild halt alle sehr ähnlich. Und so scheint es Simon auch mit den Sithi zu gehen, dass die halt auch alle mit ihren mandelförmigen Augen, mit der bronzenen Haut und diesen, jetzt kommen wir wieder zum Haar, genau, mit diesen bunten Haaren. Und da fällt Simon dann halt auf einmal auf, oh, Moment mal, die hat ja hier weißes Haar und da sind so andere Farben reingefärbt. Ich weiß nicht, Gold oder was war das bei ihr Gold, jetzt?
Gold und schwarze Strähnen, ja.
Mhm, genau. Und da wird Simon dann auf einmal klar, hoppla, okay, die haben alle weiße Haare. Die sind nur alle gefärbt. Also selbst Kendra Ja'aro mit seinem knallroten Haar. Jetzt nochmal wieder zurück den Bogen zu unseren Nornen. Was für Haare haben die denn?
Du hast mich eiskalt erwischt, keine Ahnung. Könnte ich dir jetzt nicht sagen.
Die haben alle weiße Haare.
Okay.
Die haben alle weiße Haare. Deswegen doch auch Weißfüchse.
Ah, ja, macht Sinn.
Ja, kein Problem. Alles gut. Also die Nornen haben alle weiße Haare. Was heißt andersrum formuliert? Die Sithi und die Nornen haben weiße Haare. Nur die Sithi sind diejenigen, die sich dann halt, womit auch immer, die Haare färben. Vielleicht singen die sich die Haare auch blau oder so. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Keine Ahnung, es ist heute nicht normal. Aber gut. Okay, ich sage jetzt lieber nichts mehr. Sabrina ist schon wieder fast vom Stuhl gefallen.
Entschuldigung, ich habe jetzt nur das Bild vom Kopf, wie Jiriki morgens vorm Spiegel steht, vor sich hin trillert, damit seine Haare lila werden.
Lavendelblau bitte, nicht lila.
Ja.
Ich weiß ja nicht, ob das wirklich sein muss, dass man das dann jeden Morgen machen muss, aber wer weiß. Vielleicht ist das auch so eine Sache wie bei Metamorphen, also wie bei Nymphadora Tonks. Ich denke nur drüber nach und mein Haar wird pink. Ich weiß es nicht.
Ach, ich sehe schon, wir gehen heute nochmal durch komplett diverse andere Fandoms. Aber offensichtlich gefällt ihm sein Blauton, sein Heideblumenton.
Ja, Heidekrautblau oder keine Ahnung was. Ja. Jedenfalls, nun gut.
Wie die lasterhaften Weiber über die Vater Dreoman schimpft.
Ja, und dieses Tal, durch das Simon da ja jetzt durch will und wo Majesa ihm auch sagt, du darfst da nicht rein. Hast du gelesen oder registriert, wie das heißt oder was das ist?
Ja, hatte ich. Ich habe es nur dummerweise nicht aufgeschrieben.
Der Hain der tanzenden Jahre.
Ja, und das, wenn diese tanzenden Jahre, hatten wir das nicht irgendwie, als es um den
quasi diese Bestattungszeremonie oder so ging? Als Ricky unbedingt? Nein?
Nein.
Aber irgendwo hatten wir schon.
Ja, jein. Also das Haus Noe Saunzerei, also das herrschende, in Anführungszeichen, Haus, heißt halt übersetzt das Haus der tanzenden Jahre.
Ah, okay.
Ja?
Gut. Mhm. Und Simon möchte jetzt, glaube ich, trotzdem wissen, was da unten ist und nimmt sich fest vor, da runter zu gehen. Der lässt sich ja jetzt nicht von irgendeiner Sitha da abhalten. Sie kann es ja mal versuchen. Ja, weil ich mir gedacht habe, ja, das hat ja mit der Flucht schon so gut funktioniert, dann wird das jetzt bestimmt auch funktionieren. Also turns out, er läuft und läuft und läuft und kommt wieder nicht da an, wo er hin will, sondern steht irgendwann schließlich wieder vor Maesar, die dann sagt, ja, was willst du eigentlich? Ich habe doch gesagt, du darfst da nicht hin. Die komischen Menschen aber auch.
Ja.
Wo ich mich trotzdem die Frage stelle, warum riecht es dann da so anders? Oder ist da vielleicht ein dieser Zeuge, der ja da in Jao Tinokai eigentlich auch sein müsste, gelagert?
Ach so, Moment, wieso muss denn da ein Zeuge sein?
Ja, irgendwo muss ja einer sein, weil Amerasu quasi ja versucht hat, mit ihrem Sohn in Kontakt zu treten. Sonst hätte Simon sie ja nicht sehen können im Spiegel.
Aber du weißt ja auch, es gibt Zeugen und es gibt Meisterzeugen.
Ja, und es gibt Scherben und aber irgend sowas in der Richtung. Und in der, wenn das schon die letzte Stadt ist.
Meisterzeugen sind die in den großen Sisi-Städten sind. Also der Scherben in Mitsutua, der Teich der drei Tiefen in Asua, die Halle der singenden Harfe in Nakiga. Hatte ich schon gesagt, das Sprechfeuer in Hikehikayo und so weiter und so weiter.
Aber da würde doch der Hain der tanzenden Jahre da in Jao Itinukai auch gut dazu passen.
Nein, der ist für was anderes.
Na gut.
Nichtsdestotrotz hat Amerasu sicherlich irgendeinen Zeugen. Gehe ich auch von aus. Klar. Aber keinen Meisterzeugen. Meisterzeugen gibt es nur in den großen alten Sisi-Städten. Aber trotzdem, die Idee, der Gedanke ist nicht schlecht. Alles gut. Ist ja nicht schlimm. Ne? So.
An dem Abend wird auf jeden Fall, oder an dem Nachmittag, ich weiß es gar nicht, genau, oder nie, am nächsten Tag spielt Simon mal wieder mit Aditu Shent. Und sie ist diesmal ganz begeistert von ihm, weil er so nette Ideen hat. So Irreführung. Man entfernt sich von dem, was man eigentlich erreichen will. Ja, kommt uns irgendwie bekannt vor. Hat er am Tag vorher erlebt. Kann also wenigstens zum Shent-Spielen nutzen.
Aber wir sehen, Simon ist lernfähig.
Ne? Unser Mondkalb ist lernfähig, ja.
Ja, nun, ist ja erst 16, muss man ja auch mal sagen, ne? So, und dann, Halleluja, dann treffen wir endlich, also gefühlt haben wir von denen ewig nichts gehört, andererseits ist auch nichts passiert bei denen, von deswegen, ne? Treffen wir endlich Binabik und Sludik und Kantaka wieder.
Ja, zuletzt war es Kapitel 20, Folge 16.
Versucht rauszufinden, habe es irgendwie nicht gefunden und habe dann gedacht, naja, ich denke mal, Sabrina wird das auch nachgeguckt haben, dann weiß dies vielleicht. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe 5-mal hin und 3-mal her geblättert. Ich habe es nicht, irgendwie nicht, hat nicht funktioniert. Gut, dass du das. Das ist ja.
Ja, das war halt dann die Stelle, wo sie beschlossen haben, sie geben die Suche auf und machen sich selber auf den Weg zum Stein des Abschieds.
Genau.
Und jetzt sind sie wohl, haben wohl den Aldehorte erreicht, was auch Binabik möchte da auch sein Lager aufschlagen, weil er möchte jetzt nicht irgendwo quasi sichtbar sein. Sie sind zwar nicht, sie sind nicht sehr weit in den Wald hineingeritten, aber zumindest ein Stückchen, weil draußen treiben sich wohl schon mittlerweile die Riesen rum, die sich entsprechend schon weit von den Bergen entfernt haben müssen. Binabik hat ja die Theorie, also wenn das schon die Bucken abhält, hier sich da irgendwo in den Wald reinzugraben, vielleicht klappt das ja bei den Riesen auch. Ich meine, was dafür sprechen würde, auch als, das wissen die zwar nicht, aber als Josua mit seinen Leuten geflohen ist, dann waren ja auch die Nornen die einzigen, die den Wald betreten haben. Beziehungsweise dieser ja, quasi Zombie, den hätten wir noch im Angebot. Aber ja, nee, die Nornen müssen auch mit im Wald gewesen sein, weil die haben ja die Pfeile abgeschossen.
Wobei die auch nicht überall im Wald rein konnten, weil da ja dann irgendwann das Land der Sisi angefangen hat, ne? Das war ja dann das, wo sie sich dann gerettet hatten, unsere Reisegruppe da um Prinz Josua. Reisegruppe klingt auch so völlig bescheuert, aber ja, gut.
Ja, die Gefährten hat halt auch immer so einen anderen Ton.
Die Hunen, die da jetzt aus ihren Bergen runtergestiefelt kommen, Binabek und Sludik am Nordrand des Aldehorte, habe ich das richtig?
So hätte ich es jetzt interpretiert.
Mhm. Auf dem weißen Weg nach Süden. Ja, aber so viel mehr passiert da auch nicht. Es ist nur so nach dem Motto, ach ja, die gibt's auch noch. So kommt mir das jedenfalls vor, ne?
Ja, wir erfahren nur allerhöchstens noch, dass Binabek mittlerweile Dorn tragen darf. Auch Sludik anfängt von irgendwelchen Schwertern zu träumen. Sie unterhalten sich über Camaris.
Ja,
was wieder ganz blendend. Was wieder blendend zu meiner Theorie passt, dass Josua und Elias nur eine gemeinsame Mutter haben. Weil Camaris ja so ähnlich ist wie Josua.
Ja, das ist das eine. Und das andere, ist dir das auch aufgefallen? Obwohl man sagen muss, dass manche nicht glauben, dass Camaris über Bord gespült wurde. Manche gibt es auch, die behaupten, er habe sich ertränkt.
Ja, so ähnlich hatte ich das ja eigentlich auch schon fast zwischen den Zeilen gelesen, weil er ja so an Ebika hing und so getroffen war, als sie damals starb. Und er hat ja auch Dorn extra zurückgelassen. Das hat er ja auch nicht bei sich.
Jawohl.
Ja, aber ansonsten passiert, glaube ich, bei den beiden auch nicht. Oder bei den drei auch nicht viel.
Nee. Ist halt nur so, ach so, ja, die gibt's auch noch übrigens. So.
Und sie sind mittlerweile bis da und dahin gekommen.
So, ne?
Ja, wir schwenken zu jemand anders. Nämlich zu Ingen Jäger, der mit seinem weißen Hund Nikuya unterwegs ist. Und der Hund hat wohl eine Witterung aufgenommen. Und Ingen Jäger hat einen Kristalldolch und ist auf der Jagd.
Jetzt die Frage aller Fragen, liebe Sabrina. Wen jagt der liebe Ingenjäger denn da jetzt?
Gute Frage. Aber macht es Sinn für ihn, jemand anders außer Simon zu jagen?
Wer hat ihn denn beauftragt?
Die Nornenkönigin, Utoku. Also wenn du es genau wissen willst, das war Kapitel 18, unsere Folge 15.
Das hatte ich jetzt nun wirklich nicht mal mehr nachgeguckt, aber großartig. Sabrina hat alles noch auf dem Schirm oder hat es nachgeguckt. Sehr schön. Aber Utoku hat ihn beauftragt. So, weißt du denn auch noch, womit?
Ja, mit einer äußerst verantwortungsvollen Aufgabe. Ich glaube, mehr haben wir auch nicht erfahren.
Ja, dann spekulier doch mal ein bisschen.
Außer, dass er Simon sucht, könnte ich mir jetzt da nicht... Oder eben Dorn, das Schwert an sich. Also müsste er entweder hinter... Binabek und Sludik hinterher sein, die ja das Schwert haben, oder halt hinter Simon, der seine Nase ja ständig in irgendwelche Dinge der Nornen reinsteckt, die ihn nichts angehen.
Jetzt bieten wir dir eine Aufgabe von ungeheurer Schwierigkeit, eine Aufgabe, der sich noch niemand, ob sterblich oder unsterblich, gestellt hat. Und jetzt spekulier bitte nochmal.
Du müsstest dir ja Dorn schon fast zerstören, nicht nur finden.
Okay. Wir werden zu gegebener Zeit auf diese Spekulationen zurückkommen.
Ja, es gibt nicht viel her. Das ist halt so echt vage.
Es gibt nicht viel her, ja, aber der Podcast lebt auch davon, dass du mal vor dich hin spekulierst und ins Blaue überlegst. Und manchmal kommen da ja sehr erstaunliche Dinge bei rum.
Mach ich doch ständig.
Ja, ist doch alles gut. Wir können ja auch mal in unsere Community reinfragen, was die denn meinen, was da jetzt los ist, hinter was Ingenjäger denn her ist. Also zumindest diejenigen, die es noch nicht gelesen haben. Gucken wir mal. Vielleicht haben die noch eine Idee dazu. So, ja, aber auch da ansonsten gibt das nicht viel her, oder?
Nee.
Ich meine, dafür, dass das Kapitel sowieso nicht viel hergibt, sind wir jetzt schon wieder verdammt lange am Quasseln. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich heute irgendwie von Hundertsten aufs Tausendste komme. Aber gut.
Also wieder zurück zu Aditu und Simon. Die Aditu verstört, glaube ich, Simon auch nach Minimum 3 Wochen, weil sie immer halbnackt rumläuft und damit immer noch nicht umgehen kann. Also langsam sollte er mal seine Hormone im Griff haben und sich an den Anblick doch gewöhnt haben.
Der 16, hallo.
Ja, wie war das, sie quält ihn, weil sie fasst ihn ja auch noch an und das kitzelt.
Ja, nun. Ja.
Armer Kerl. Aber momentan ist sie halt so ziemlich auch die Einzige, die sich mit ihm abgibt, weil Iriki die ganze Zeit unterwegs ist. Und die anderen ignorieren ihn ja immer noch. Also die eine Sita, die wir jetzt kennengelernt haben, ist jetzt auch nicht diejenige, die sich ständig mit ihm abgibt.
Nee, ne, ja.
Und Aber Aditu sorgt wenigstens auch dafür, dass er was zu essen bekommt. Weil ich glaube, er traut sich auch nicht so irgendwas abzuzupfen und zu essen. Und sie bringt ihm halt dann das ein oder andere. Und sie will auch schon wieder Shen spielen und er hat eigentlich so überhaupt keinen Bock. Und sagt, ja, ich lerne es ja doch nie. Ich finde die Stelle so süß, weil du dir keine Mühe mehr gibst. Jiriki behauptet, dass es dir nicht an Verstand fehlt. Freilich hat sich mein Bruder auch schon geirrt. Gar nicht gemein. Aber bevor sie dazu kommt, das Spiel aufzubauen, kommt Jiriki quasi Simon zu Hilfe. Der ist offenbar zeremoniell gekleidet, hat sogar sein Schwert umgeschnallt.
Ingreju, nur mal fürs Protokoll bitte.
Ja. Und kann ihm jetzt sagen, dass die erste Großmutter Simon gerufen hat und mit ihm sprechen will. Also dürfen wir jetzt endlich mal Amerasu kennenlernen.
Ach ja, wir haben sie aber schon das ein oder andere Mal gesehen, so ist ja nicht.
Ja, ne? Aber jetzt darf Simon richtig mit ihr interagieren.
Ja.
Und Simon muss sich glücklicherweise eben nicht an die ganzen Benimmregeln halten und muss nicht die 6 Gesänge des respektvollen Ersuchens vortragen, sondern darf einfach so zu ihr.
Da finde ich jetzt halt wieder auch mal sehr diese Ähnlichkeit zu den japanischen Sitten und Gebräuchen, glaube ich, wieder. Das kommt mir wieder so sehr förmlich asiatisch vor, wo ich dann sehr an diese ostasiatischen Kulturen erinnert werde. Kenne ich mich persönlich nicht besonders gut mit aus, deswegen bitte mich da jetzt nicht auf irgendwas festnageln. Aber es klingt halt schon sehr förmlich und zeremoniell. Aber andererseits, wie gesagt, wenn du so viel Zeit hast, dann kannst du da auch gesteigerten Wert drauf legen, dass die, wie heißt das, 6 Gesänge des respektvollen Ersuchens auch vollständig gesungen werden. Und bitte auch in der richtigen Tonart. Und naja, ihr wisst schon.
Ja, aber ich glaube, selbst Jiriki glaubt, sie will ihn erstmal sprechen, weil er ist und nicht, weil er das kann. Und was ich jetzt interessant fand, ist, Amerasu wird ja genannt als Schiffgeborene und Aditu und Jiriki sind dagegen Kinder der letzten Tage. Und Kinder der letzten Tage hört sich gefühlt so an, als gäbe es nach ihnen keine Generation mehr. Als wäre danach Schluss.
Jein. Also es ist tatsächlich so, dass wir in diesen ganzen 4 Büchern gar keine Sisi-Kinder kennenlernen. Auch das kommt dann später mal. Sie heißen Kinder der letzten Tage, weil, oder werden auch genannt Kinder der Verbannung, weil sie geboren sind, nachdem die Sisi von Asua geflohen sind. Und sie sind halt wirklich auch für Sisi-Verhältnisse noch relativ jung. Ich glaube, wir hatten schon mal irgendwie so dieses bisschen älter als 100 stand so im Raum. Ne? Und das ist halt für Sisi-Verhältnisse wirklich sehr, sehr jung. Aber du hast schon recht, es kommt nicht vor und die bekommen halt auch nur sehr, sehr, sehr selten Kinder. Was sich in Zukunft zu einem relativ großen Problem herauskristallisieren wird. Aber auch dazu kommen wir dann später mal.
Wir kommen jetzt auf jeden Fall erst einmal zu diesem Baum, dieser Eiche und zu meiner Lieblingsstelle. Ich liebe diese Stelle. Grüße
gehen raus an
alle unsere Doctor Who-Fans. Wenn das keine TARDIS ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist so schön. Simon geht in diesen Baum, macht die Tür auf, schaut rein, sieht da vor sich einen großen Gang, geht wieder raus, schaut und sagt, nee, so groß ist doch der Baum, das kann gar nicht sein. Und das ist exakt die Reaktion, die alle neuen Gefährten beim Doktor haben, wenn sie in die TARDIS gehen. Und ich liebe diese Stelle einfach.
Okay, ich gestehe jetzt mal hiermit öffentlich im deutschen Fernsehen, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, im deutschen Podcast-Radio. Ich habe von Dr. Who genau gar keine Ahnung. Ich weiß, es gibt diese blaue Telefonzelle da, ja. Mich hat das direkt erinnert an eine Gegebenheit, die wir im Drachenbeinthron kennengelernt haben. Und zwar das Studierzimmer von Dr. Morgenes.
Stimmt, das war auch von innen größer als von außen.
Ja, nur so, ne? Ja, aber okay, kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist auch schon sehr erstaunlich. Und ja, die Reaktion kann ich nachvollziehen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen, so nach dem Motto, hä? Und dann guck zurück und außen gucken und hä? Und dann wäre ich wahrscheinlich auch so bei dem Punkt, so, da denke ich jetzt nicht drüber nach.
Ich glaube, es wird nur noch, dass Simon einmal um den Baum rumläuft, aber das kann er ja nicht, was Jiriki ihn jetzt da reinzieht und sagt, wir haben jetzt keine Zeit so auf die Art. Also, ja. Wunderschön.
Ja, Simon erkennt diesen Baum auch wieder.
Das war ja der, die mit diesen Spinnweben, die da runterhängen. Was ich auch süß fand, wenn wir schon gerade beim Hochhorst waren, da hatten wir auch mal eine Katze. Hier läuft auch Simon eine Katze vor die Füße.
Ja, das ist jetzt aber nicht die gleiche Katze.
Denke ich mir. Wäre ein bisschen weit. Oh, und nun stehen wir Amarasu. Mal in Live und Farbe. Die wiederum eher wie gefühlt so ein bisschen wie Galadriel wirkt.
Im Morgengrauen der Welt schrecklich und zugleich so blendend herrlich anzuschauen war wie das Antlitz der Sonne selbst.
Ja.
Ja.
Und sie sagt, bist du gestrandet, kleiner Fisch. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Sie gehört auch wieder zu den eher sympathischeren Charakteren, so auf den ersten Blick.
Also ich finde den gestrandeten Fisch, der ist ja ganz niedlich, aber den Satz, den sie danach sagt.
Gefällt dir dein Besuch in Jaui, Tinukai? Du bist einer der ersten deiner Rasse, der zu uns kommt. Das verwirrt auch Jiriki, der dann selber sagt, einer der ersten, nicht der erste? Also offensichtlich gab es da noch andere Sterbliche, die nach Jaui, Tinukai gekommen sind.
Ja, okay. Was besagt das jetzt? Was besagt das jetzt, dass Jiriki das nicht weiß?
Könnte sehr, sehr lange her gewesen sein.
Ja, eine Möglichkeit. Gut, noch eine andere. Dass es halt nicht besonders lange war.
Ja, auch das. Und dass derjenige vielleicht nicht so bekannt war.
Gucken wir mal.
Die zumindest, ja.
Möchtest du spekulieren?
Gibt zu Kamaris keine Leiche. Er ist einfach nur verschwunden.
Ja, aber also die Tatsache, dass Jiriki das jetzt nicht weiß, impliziert ja auch, dass es anscheinend im Moment nicht der Fall ist. Dass es jetzt also nicht so ist, dass da jetzt aktuell ein Mensch lebt. Das muss ja dann entweder passiert sein, bevor Jiriki geboren wurde, oder es muss halt ein so kurzes Gastspiel gewesen sein, dass er es nicht mitgekriegt hat. Mir geistert Dr. Morgan es noch durch den Kopf.
Weil das dann also eh...
Tipp sein, ja. Wie sieht's aus? Ich schmeiß dir jetzt nochmal Priester Johann an die Ohren.
Was mir in letzter Zeit immer so ein bisschen aufgepoppt ist, dass er hier irre Angst vorm Tod hatte, Johann. Weil er sich ja davor gefürchtet hat, was mit ihm passieren würde, weil er ja so viel Schreckliches getan hat. Ja.
Ja, andererseits ist Priester Johann aber auch derjenige, der die Sithi ja nun auch mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte, ne?
Deswegen fast nicht so wirklich. Weil dann hätte, wenn er vielleicht dort gewesen wäre, ein bisschen mehr Verständnis gehabt.
Fällt uns sonst noch irgendein Mensch ein, der da vielleicht mal... Also ich finde, Morgan ist ja sehr naheliegend, ne?
Simons Vater. Mal ganz jemand anders reinzuschmeißen.
Kleiner Fischer?
Ah, guck mal. Passt hervorragend. Kleiner Fisch ist gestrandet. Simons Vater war kein Fischer. Nein.
Oh!
Simons Vater war kein Fischer.
Doch, natürlich.
Aber nein, war er nicht. Wissen wir beide.
Doch.
Also ich vermute das stark.
Doch,
nein.
War er.
Ja, aber
der trotzdem. Der war Fischer, definitiv.
Ja, aber da war mehr im Stammbaum. Wichtigeres.
Ja, aber der kleine Fisch, das ist so süß, das passt. So, du musst das jetzt nochmal sagen, ich habe es nicht verstanden.
Ja, pack dein kein Kommentarschild aus.
Ach so, nee.
Da ist nichts
dazu. Nee.
Das war auch keine 100 Jahre her, aber dann war es dann vielleicht doch eher ein kurzes Gastspiel. Bleiben wir mal bei Simons Vater.
Gut.
Oder Simons
Gucken Welt. Wir mal. Amarasu fragt Simon dann ja auch tatsächlich, wie es ihm geht und ne, so, dass er mal so ein bisschen was von sich erzählt. Und das Erste, was er halt so von sich gibt, ist so nach dem Motto, es ist mir eine Ehre, dass ich euch besuchen darf, aber ich möchte hier eigentlich nicht bleiben. Und die Erwiderung von Amarasu ist dann halt tatsächlich, dass ihn das nicht überrascht. Aber du müsstest noch viel länger hier gefangen sein, um des Daseins so müde zu sein wie ich. Und jetzt, das erwähne ich eigentlich alles nur deswegen, weil jetzt kommt nämlich etwas, was auch wieder deutlich macht, was für einen respektvollen Umgang die Sisi auch untereinander pflegen, weil dann nämlich das Nächste, das passiert, ist, dass Jiri gesagt, soll ich gehen? wenn er auch sofort wieder auf Rückzug geht und sich aus der Sache rausnimmt, weil er da ja auch wieder so sehr in diesen persönlichen Bereich von Amarasu eindringt. Mhm.
Wobei mir Amarasu schon ein bisschen so wirkt, dass die nicht auf alles so sehr Wert legt, wie vielleicht manche andere Sisi, weil dafür ist sie wahrscheinlich auch einfach nur so alt. Sie hat, machst du den Eindruck, so, komm, jetzt erzähl deiner alten Großmutter nichts, ich kann schon selber entscheiden. Also eher so wie so eine Resolution.
Sie nimmt dieses ganze Zeremoniell nicht mehr so ganz fürchterlich ernst. Also sie will halt auch, sie muss auch nicht mehr unbedingt die sechs Gesänge des respektvollen Ersuchens haben. Sie ist halt einfach, also auf gut Deutsch gesagt, sie hat so ein Schild hinter sich, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ne? Also.
Ja, das passt auch ganz gut,
ja. Ja, jetzt habt ihr mir das schon 5738 Mal vorgesungen, das brauche ich jetzt nicht noch das 38. oder 39. Mal, das ist mir dann egal. So, ich weiß, dass ihr es könnt. Ihr wisst, dass ihr es könnt. Können wir das jetzt mal bitte überspringen?
Ja. Aber ich habe nicht mehr ewig Zeit. Also bei ihr wirkt das halt so ein bisschen so, komm, Marine, ich habe nicht mehr ewig Zeit. Das würde nämlich dann auch erklären, wie sie jetzt dann so handelt. Das dauert ihr sonst zu lange. Okay.
Weil nicht nur das. Sie sagt ja dann auch nachher, also nein, erzählen wir es der Reihe nach. Also Amarasu geht dann hin und ich kann mir halt nichts Besseres, ich kann es nicht besser erklären, als durchstöbert Simons Erinnerungen.
Ja, wobei sie vorher ja noch erstaunt ist, dass Simon zum Beispiel auch Bescheid weiß über ihre Söhne.
Ja.
Und sie fragten so, ja, woher weißt du von meinen Söhnen? Und Jiriki sagt, also ich habe nichts erzählt, ich war stumm wie ein Fisch, was das betrifft.
Wer war es denn?
Ja, den einen Sohn verwundete ein Drache. Er musste gehen. Das ist ja das, was Simon aus diesem Spiegelvorfall da quasi wahrscheinlich rausgezogen hat. Und der andere ist der Sturmkönig.
Mhm. Wer hat Simon als erstes vom Sturmkönig erzählt? Morgenes.
Schon, ne? Sag ich doch.
Ja. Ja, ja.
Ja. Und das ist dann quasi der Moment, wo sie dann anfängt, seinen Kopf auf links zu drehen.
Ja. Das stelle ich mir ganz schrecklich vor.
Ja, Nito. Also, ja, er sagt zwar, es tat nicht weh, aber wenn er halt jemand da wirklich im Kopf irgendwie rumvorwerkt, vielleicht irgendwie deine Erinnerungen sonst wo rauszieht und wieder zurückstopft und vielleicht dann auch die unangenehmen, die du eigentlich lieber vergessen willst.
Oder die Dinge, die du auch für dich behalten möchtest. Mhm. Ist ja jetzt auch, ne, die Gedanken sind frei, so nach dem Motto, ich kann ja denken, was ich will, solange ich das nicht sage, ist das ja quasi auch nicht real. Und dadurch, dass man diese Gedanken jetzt mit jemandem teilt, kriegt das eine Realität, Anwesenheit quasi, auch bei anderen Menschen und ist damit halt nicht mehr so ganz ungeschehen, ne? Ja.
Ja, sie entschuldigt sich da zwar auch irgendwo dafür, dass sie das getan hat, sagt aber, es war irgendwo notwendig, weil sie hätte sonst nicht von Simon alles erfahren. Also manche Sachen hätte er dann wahrscheinlich auch eben gar nicht erzählt, weil es vielleicht zu persönlich ist.
Ja, oder weil er sich auch vielleicht gar nicht darüber im Klaren ist, wie wichtig das ist. Weil er auch nicht weiß, was jetzt die wirklich wichtigen Punkte sind, auf die Amarasu da jetzt anspringt. Oder weil er sich auch vielleicht nicht mehr so 110%ig erinnern kann. Oder weil natürlich auch jedes Mal, wenn du ein Erlebnis erzählst, du es ja auch auf eine gewisse Art und Weise interpretierst, weil es ja deine Geschichte ist.
Ja, und ja? Erinnerungen.
Weißt du, was ich meine?
Ja, Erinnerungen ändern sich ja immer.
Ja.
Aber aufgrund dessen, was sie jetzt gesehen hat, ist sie auf jeden Fall äußerst besorgt. Und sie findet, dass die Sachen sogar noch viel, viel schlimmer sind, als sie ursprünglich selber gedacht hätte.
Ja. Es ist möglich, dass wir mit dem Brunnengraben anfangen, während unsere Häuser schon brennen.
Ja, sie sagt ja auch, dass die Grenzen zwischen jener Welt und der unseren sich aufzulösen beginnen. Und damit hätte sie definitiv mit dem Winter und dem Sturm, der aufzieht, wirklich ein Problem. Dann bleibt ihr nicht mehr viel mit Harfe zupfen und Shen spielen.
Frohlocken.
Sie muss jetzt dann erstmal selbst mit Likimeya und Shima Onari darüber sprechen, was sie da quasi gesehen hat. Also liegt der Verdacht nahe, dass wir doch nicht ganz so lange mehr in Jaoi Tinukai bleiben müssen.
Weil offensichtlich brennt die Hütte schon.
Ich werde dich in 2 Episoden zitieren.
Das ist ja dann sowieso das Buch zu Ende.
Ja, aber da brennt die Hütte dann wirklich.
Ja, so muss man ja auch mit dem Buch aufhören. Ne? Das ist schon wieder fiese Cliffhanger.
Ja, aber das Schöne ist ja tatsächlich, dass wir dann gleich weitermachen können. Das Kapitel ist hier nämlich jetzt auch zu Ende, oder? Möchtest du da noch irgendwas zu sagen?
Nö. Nö.
Okay. Doch, vielleicht zum Kapiteltitel. Moment, ich muss es gerade mal selber nachgucken. Blütenblätter im Sturm.
Ja, es ist wohl eher ist so philosophisch, wie halt die ganzen Sifis sind. So um den reißenden Brei herumreden. Und ja, wenn die Sisi die Blütenblätter sind, dann zieht jetzt gerade der Sturm auf. Oh. Und dabei für so einen richtigen Sturm tut den Blütenblätter nicht gut.
Ja, gut. Naja, haben wir jetzt über so ein Kapitel, was eigentlich ja nicht so lange ist, wo ich am Anfang gedacht habe, wo unterhalten wir uns denn da jetzt eigentlich drüber? Ja, doch ein bisschen länger unterhalten. Ist ja dann auch ganz okay, dass wir jetzt nicht so eine ganz kurze Episode haben. Fürs nächste Mal 2 Episoden nicht, 2 Kapitel. Also Kapitel 26 und 27.
Yep.
In Kapitel 28 werden wir dann auch schon wieder ein Recap machen. Also eine Zusammenfassung und ein Rekapitulieren und uns mal wieder unsere, mal wieder ist gut, uns wieder diese Fragen anschauen, die wir uns auch am Ende des letzten Buchs gestellt haben. Das werde ich in dem Zusammenhang nochmal raussuchen. Wenn ihr, also ihr, die ihr da draußen zuhört, irgendwelche Fragen an uns habt, die wir vielleicht in dieser Episode dann in 4 Wochen besprechen könnten, dann lasst uns das doch mal wissen. Ihr könnt uns dazu eine E-Mail schreiben unter zgetpodcast@gmail.com. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Ihr könnt uns bei Facebook schreiben. Ihr könnt aber auch zu uns auf den Discord-Server kommen. Da gibt es nämlich spoilerfreie und spoilerhaltige Diskussionen immer zu den entsprechenden Episoden. Sowieso der Place to be, wenn ihr mit uns reden möchtet. Und ansonsten freuen wir uns über Rezensionen und Weiterempfehlungen. Und habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Bewertungen. Überall, wo uns Bewertungen
kommt.
Also ja.
Ja.
Passt so.
Passt so. Gut. Das war jetzt nicht abgesprochen mit den Fragen. Das ging mir vorhin nur durch den Kopf, ja, als wir dann gesagt haben. Und wir müssen ja dann auch tatsächlich, wir sind im Moment in so einem Rhythmus, dass wir 14 Tage Vorlauf haben. Das heißt, wenn ihr die Episode hört, habt ihr dann auch noch 14 Tage Zeit, um uns da Fragen zukommen zu lassen. Und dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwas zu vermelden heute?
Nö. Nicht, dass ich wüsste.
Na dann, würde ich sagen, bis in 14 Tagen. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Endspurt Staffel 2. Hoppala, das ging jetzt irgendwie schnell.
Gefühlt ja. Ich glaube, wir sitzen trotzdem schon länger dran.
Ja, 1,5 Jahre jetzt, ne? Also in fast 2. Insgesamt. Aber ja, genau.